Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Da sind wir wieder. Hallo, die frische Ausgabe vom Update-Podcast. Heute gucken wir auf Mittwoch, den 13. Mai, und kümmern uns unter anderem um Corona und Kriminelle. Denn die Kriminellen, vor allen Dingen die Cyberkriminellen, die nutzen diese Situation aus für sich. Und Interpol, die internationale Polizeiorganisation, beobachtet das sehr aufmerksam.
Weniger neue Kriminalität als ein sehr schneller Wandel mit neuen Geschichten, neuen Narrativen, die gegenwärtigen Sorgen und Ängste der Menschen ausnutzend. Und das ist die Hauptaufgabe von Interpol auch, diese Lage zu beobachten und internationale Operationen gegen diese sehr professionellen Kriminellen zu koordinieren.
Jürgen Stock ist das, Generalsekretär von Interpol. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum sich Kriminelle eigentlich so gut an diese Corona-Situation anpassen konnten. Ein weiteres Thema bei uns, Hip-Hop und Verschwörungstheorien. Das ist ja ein Thema seit ein paar Tagen. Warum eigentlich? Unser Reporter Nick Potthoff, der hat sich mal damit auseinandergesetzt. Verschwörungstheorien und Hip-Hop, das ist nicht erst seit ein paar Tagen ein Thema.
Das sieht man vor allem in den 90er Jahren, jetzt mal im amerikanischen Hip-Hop. Da haben vor allem Rapper wie Busta Rhymes, Mobb Deep, Nas oder Jay-Z das regelmäßig gemacht. Busta Rhymes hat in schöner Regelmäßigkeit den Weltuntergang vorhergesagt. Die anderen, da lassen sich Zeilen finden, wo es um Illuminaten oder um Freimaurer geht.
Noch mehr Details dazu in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Na, wird das vielleicht doch noch was mit dem Sommer und dem Urlaub? So Stück für Stück werden die Corona-Beschränkungen ja aufgehoben. Und zwar nicht nur, was Geschäfte oder Restaurants angeht. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat ja angekündigt, dass auch die Grenzkontrollen gelockert werden sollen. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Der 15. Juni ist da so die magische Grenze, das entscheidende Datum, ne?
Ja, das ist noch gut einen Monat hin, aber ab da soll es dann zu Österreich, Frankreich und der Schweiz keine Grenzkontrollen mehr geben. Das ist laut Horst Seehofer mit den Bundesländern so abgesprochen. Bis dahin sollen die Grenzkontrollen gelockert werden. Also das heißt, Kontrollen nur noch stichprobenartig und es sollen alle Grenzübergänge wieder geöffnet werden. Das ist dann vor allem für Berufspendler wichtig. Und jetzt ab Samstag soll es schon keine Kontrollen mehr an der Grenze zu Luxemburg geben und an der Grenze zu Dänemark ist auch sowas angedacht.
Das klingt jetzt ein bisschen entspannter und lässt einen vielleicht auch hoffen. Können wir denn jetzt anfangen, den Sommerurlaub in Österreich oder in Frankreich zu planen oder zu buchen?
Ja, im Moment besteht ja noch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes. Außenminister Heiko Maas hat ja angekündigt, dass die auch gelockert werden könnte, aber er hat nicht dazu gesagt, wann. Im Moment profitieren von den Lockerungen an der Grenze vor allem erstmal Berufspendler und Menschen, die in der Grenzregion leben. Heiko Maas hat auch gesagt, er könnte sich das schon vorstellen, dass die Reisewarnung nach und nach aufgehoben wird. Das heißt also auch so häppchenweise innerhalb der EU.
Und dazu kommt ja eben auch noch, dass im Moment noch in vielen Bundesländern eine Quarantäne gilt.
Ja, ganz genau. Wenn ich aus dem Ausland zurück nach Deutschland komme und mich mehrere Tage da aufgehalten habe, dann gilt im Moment meist noch eine zweiwöchige Quarantäne. Aber Bundesinnenminister Horst Seehofer hat den Bundesländern auch schon nahegelegt, dass sie da noch mal drauf gucken sollten und diese Quarantäneregelung für bestimmte EU-Länder doch noch mal überprüfen und möglicherweise auch aufheben könnten. In Niedersachsen hatte ja gestern ein Gerichtsurteil die Quarantäneregelung gekippt. Die gilt dort jetzt schon nicht mehr grundsätzlich.
Was ist denn eigentlich mit Italien und Spanien? Da bleiben die Beschränkungen erstmal noch oder wird sich da auch was ändern?
Ja, also was Italien oder Spanien angeht, ist erstmal nicht von Lockerungen die Rede. Auch Österreich wird seine Grenze zu Italien weiter geschlossen halten. Die Infektionszahlen sind da einfach zu unterschiedlich und die Ansteckungsgefahr in Italien oder Spanien im Moment einfach noch zu hoch. Deswegen bleibt auch die Grenze zwischen Frankreich und Spanien weiter dicht. Und was auch wichtig ist, die Lockerungen an den deutschen Grenzen, die gelten erstmal unter Vorbehalt. Also das heißt, solange die Zahl der Neuinfektionen weiter so niedrig bleibt und alles in Richtung Entspannung zeigt, sollte sich daran aber was ändern, dann würde sich das auch auf die Kontrollen an der Grenze wieder auswirken. Und da ist der Richtwert so übrigens 50 Neuinfektionen pro Tag auf 100.000 Einwohner.
Also die Formel, die wir in den letzten Tagen schon ein paar Mal gehört haben. Genau. Die EU hat ja heute auch Empfehlungen ausgegeben für Urlaubsreisen. Wie sehen die aus?
Ja, auch die EU-Kommission ist für mehr Reisefreiheit. Hotels und Ferienparks sollen aber neue, strenge Hygiene- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Sowas wie weniger Gäste und viel Abstand kennen wir ja auch alles schon ab und zu. Und Regionen, bei denen zum Beispiel die medizinische Versorgung gut aufgestellt ist, in denen soll auch wieder Urlaub möglich sein. Solche Empfehlungen sollen einfach helfen, den Tourismus wieder etwas in Europa anzukurbeln. Aber entscheiden muss das jedes EU-Land für sich.
Also ein bisschen mehr in Richtung Entspannung. Vielleicht wird der Sommerurlaub trotz Corona möglich, zumindest in einigen EU-Ländern. Ab dem 15. Juni sollen es zum Beispiel zu Österreich, der Schweiz und Frankreich keine Grenzkontrollen mehr geben. Ines Grunow hatte die Infos dazu für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Kriminellen dieser Welt haben sich sehr, sehr schnell und sehr gut auf die Corona-Krise eingestellt. Masken und Desinfektionsmittel werden entweder gefälscht oder erst gar nicht geliefert. Und auch dieser sogenannte Enkeltrick, der wird jetzt eben abgewandelt. Da braucht dann auf einmal der Neffe dritten Grades ganz dringend Geld, weil er an Corona erkrankt ist. Das ist nicht schön, was da passiert, aber es ist eben nun mal leider die Realität. Und das geht noch weiter. Interpol befürchtet, dass weltweit auch mit gefälschtem Corona-Impfstoff gehandelt werden könnte. Und darüber habe ich gesprochen mit Jürgen Stock. Das ist der Generalsekretär von Interpol. Das ist die internationale Polizeiorganisation. Herr Stock, warum konnten sich die Kriminellen so schnell und so gut an diese Corona-Pandemie anpassen?
Ja, ich glaube, weil wir uns organisierte Kriminalität als etwas sehr Dynamisches vorstellen müssen. Im Grunde eine parallele kriminelle Welt, in der diese Gruppierungen sehr professionell arbeiten und sich sehr schnell an die Lage angepasst haben. Wir haben ganz klar gesehen, dass bestimmte Phänomene beispielsweise in Asien, in Ländern wie Singapur, Südkorea ihren Ausgangspunkt genommen haben.
Welche sind das? An welche denken Sie da?
Also typischerweise, was enorm zugenommen hat, sind die typischen Betrugshandlungen. Sie haben angesprochen, den Enkeltrick, nichts Neues, aber jetzt im neuen Covid-19-Gewand sozusagen. Gefälschte Webseiten, die im Internet sehr schnell aufgetaucht sind, in denen betrügerisch Informationen erlangt worden sind, Daten erlangt worden sind, Daten, mit denen man zum Teil dann versucht hat, öffentliche Zuwendungen abzugreifen. Mhm. Also sozusagen weniger neue Kriminalität als ein sehr schneller Wandel mit neuen Geschichten, neuen Narrativen, die gegenwärtigen Sorgen und Ängste der Menschen ausnutzend, aber auch Angriffe gegen die kritischen Infrastrukturen des Gesundheitswesens wie Krankenhäuser. Wir haben es mit sogenannten Ransomware-Attacken zu tun gehabt, bei denen E-Mails geschickt werden, Mitarbeiter von Krankenhäusern werden verleitet, auf Anhänge zu klicken oder auf Websites zu klicken. Und damit kann man sich eine Schadsoftware einhandeln, die ganze Computernetze von Krankenhäusern lahmlegen kann, kryptieren kann. Und dann wird schlichtweg Lösegeld verlangt, um die Daten wieder freizugeben. Also ein sehr dynamisches Geschehen. Und wie gesagt, die Kriminalität hat ganz klar sich hinter dem Virus herbewegt und wir sehen Phänomene, die gegenwärtig in Europa noch eine Rolle spielen, jetzt auch in Afrika vermehrt und in amerikanischen Ländern, in Südamerika beispielsweise. Und das ist die Hauptaufgabe von Interpol auch, diese Lage zu beobachten und internationale Operationen gegen diese sehr professionellen Kriminellen zu koordinieren.
Also weltweit funktioniert das ja im Endeffekt, muss man sagen. Also es ist einfach ein großes Netzwerk. Da hilft das Internet natürlich im Sinne der Kriminellen auch weiter. Lassen Sie uns noch mal gucken, Herr Stock, was jetzt Desinfektionsmittel und Masken angeht. Das haben wir alles schon mitbekommen, auch andere medizinische Produkte. Das ist alles schon gefälscht worden. Und Sie vermuten jetzt, dass eben auch sich das auf einen Corona-Impfstoff ausweiten könnte. Welche Szenarien sind da vorstellbar?
Also das wird kommen, das ist relativ sicher. In dem Moment, wo eine Medizin in greifbarer Nähe erscheint, in dem Moment, wo ein Impfstoff in greifbarer Nähe erscheint, werden die Kriminellen vorbereitet sein, um mit genau denselben Modalitäten, den gleichen Betrugsmaschen, um die Leute sozusagen salopp formuliert aufs Kreuz zu legen, also sozusagen total gefälschte Waren anzubieten, minderwertige Waren anzubieten oder auch sozusagen Vorkasse zu verlangen und überhaupt nichts zu liefern. Also dieses gesamte Spektrum wird kommen und auch da werden wir sehen, dass das in verschiedenen Teilen der Welt passieren wird. Und die Kriminellen sozusagen die Errungenschaften des Internets nutzend, müssen nicht reisen. Das ist der Vorteil des Internets, dass die meisten dieser Tatgelegenheiten aus der Ferne, von irgendwoher auf dieser Welt genutzt werden können und auch eben Strukturen in Deutschland, in Europa, von irgendwo auf der Welt angegriffen werden können.
Frustriert Sie das eigentlich oder ist das eine Entwicklung, von der Sie sagen, naja, auch wenn uns das nicht gefällt, so sind Menschen, das ist absehbar, dass das passieren wird?
Gut, Kriminalität hat es immer schon gegeben und es wird sie auch immer geben. Und wir sehen ja, und auch das ist eine der Prognosen, dass insbesondere Cyberkriminalität weiter zunehmen wird. Wir reden über die Digitalisierung der Gesellschaft, die weiter voranschreiten muss, völlig klar. Wir reden über das Internet der Dinge. Wir reden über die Hyper-Connected World, also dass in der Zukunft viele Alltagsprodukte an das Internet angeschlossen werden. Und das bietet natürlich ungeahnte Gelegenheiten für Kriminelle, für professionelle Gruppierungen, diese Ziele anzugreifen. Auch der Umstand, dass wir jetzt mehr aus dem Homeoffice arbeiten, dass private Geräte in einem Business-Netzwerk benutzt werden. All das bietet Gelegenheiten für Angriffe von irgendwo auf der Welt. Und auch das wird weiter zunehmen. Da muss man prognostisch nicht besondere Klimmzüge machen. Das wird kommen und dementsprechend müssen wir ein besonderes Augenmerk auch als Gesellschaften auf das Thema Cybersecurity, also Cybersicherheit richten, Cyberhygiene. Wir haben gerade in diesen Tagen eine neue weltweite Kampagne gestartet. Und wir müssen schauen, dass all diese Produkte sozusagen ab der Fertigung, ab der Entwicklung mit entsprechenden Minimum-Sicherheitsfeatures ausgestattet werden müssen.
Jürgen Stock ist der Generalsekretär von Interpol. Er befürchtet, dass zum Beispiel auch Impfstoffe gegen Corona gefälscht werden könnten von Kriminellen. Wie diese Szenarien aussehen könnten, hat er uns hier geschildert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Vielleicht habt ihr das mitbekommen, am Wochenende sind in Troisdorf bei Bonn zwei Polizisten schwer verletzt worden bei einem Einsatz im Supermarkt. Da sollten die kontrollieren, ob sich auch alle an die Maskenpflicht halten. Caro Bredendieck aus dem Update-Team. Und was genau ist dann passiert?
Am Gemüseregal in dem Supermarkt stand ein Mann ohne Mund-Nasen-Schutz. Er hat die Polizisten dann angeblafft, sie gleichzeitig gefilmt und sich geweigert, seinen Ausweis zu zeigen. Dann hat sich noch ein anderer Mann eingeschaltet, sich dann auch mit den Polizisten angelegt und dann ist es eskaliert. Am Ende waren beide Polizisten schwer verletzt. Einer von beiden hat sogar mehrere Brüche im Gesicht.
Und heute hat es dann Razzien gegeben gegen die beiden mutmaßlichen Täter. Wonach haben die Ermittler denn gesucht?
Naja, sie vermuten, dass die Aktion vielleicht von vornherein geplant war. Also, dass die beiden Männer die Polizisten gezielt provoziert haben, um ihnen eine Falle zu stellen. Denn das Video ist ganz kurz nach dem Vorfall direkt online aufgetaucht und auch in so Telegram-Gruppen. Und deshalb wurden eben die Wohnungen der beiden Männer durchsucht heute, um Beweise dafür zu finden. Mindestens einer der beiden soll möglicherweise auch Verbindungen zur Reichsbürgerszene haben. Er hat im Video mehrfach gesagt, dass er Mensch sei und souverän und er brauche keinen Personalausweis. Und so eine Wortwahl ist nicht ungewöhnlich in der Szene. Reichsbürger lehnen den Staat ja ab.
Sind die beiden Männer denn jetzt in U-Haft oder wie geht's da weiter?
Nee, in Untersuchungshaft sind sie nicht, aber gegen sie wird ermittelt wegen vorsätzlicher schwerer Körperverletzung und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. Dafür kann man bis zu 10 Jahre Haft bekommen.
In Troisdorf bei Bonn sind Maskenverweigerer mit der Polizei aneinander geraten. Die Polizisten sind schwer verletzt und die Ermittler vermuten, dass das eventuell eine Aktion gewesen ist, die geplant war. Caro Bredendieck hatte die Details für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Als er aus dem Flugzeug raus ist, hatte der noch eine Maske auf, später dann Maske runter und beide natürlich mit Sicherheitsabstand. US-Außenminister Mike Pompeo ist heute nach Israel gereist, ein 6-Stunden-Besuch in Jerusalem, um mit Benjamin Netanyahu zu sprechen. Ganz oben auf der Agenda der sogenannte Friedensplan von Donald Trump. Der sieht ja vor, dass Israel große Teile des besetzten Westjordanlands annektieren kann, ohne dass die Palästinenser zustimmen müssten. Und das lehnen die natürlich ab. Wie dieses Treffen heute gelaufen ist, das kann uns Benjamin Hammer sagen, unser Korrespondent für Israel. Benjamin, eigentlich müssen ja alle, die nach Israel einreisen, 2 Wochen in Quarantäne. Verträgt sich bei Mike Pompeo schlecht mit so einem 6-Stunden-Besuch, ne?
Genau. Und die große Frage ist, warum hat der Pompeo das dann überhaupt gemacht? Also mitten in Corona-Zeiten so einen großen Aufwand? Ich glaube, es ging beiden Seiten, Israel und der US-Regierung, darum zu zeigen, wie lieb man sich hat. Denn auch das haben sie dann wieder gemacht bei der Pressekonferenz. Mike Pompeo und Benjamin Netanyahu mit 2 Metern Abstand gesagt, dass das Verhältnis so toll ist wie noch nie. In der Tat ist es aber irgendwie ein bisschen komisch für die Leute, die in Israel leben, zu sehen, dass sie eben in diese 2 Wochen Quarantäne müssen und das Gesundheitsministerium für Herrn Pompeo diese Ausnahme gemacht hat. Zugegebenermaßen für 6 Stunden, 2 Wochen vorher in Quarantäne wäre jetzt auch nicht so richtig gegangen.
Wäre vielleicht auch ein bisschen aufwendig gewesen, genau. Gucken wir nochmal. Morgen wird in Israel ja eine neue Regierung vereidigt, auch Netanyahu als Premierminister. Steht der jetzt eigentlich unter besonderem Druck, liefern zu müssen in Bezug auf diesen sogenannten Friedensplan von Donald Trump?
Ja, erstmal eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, wenn der das jetzt weiter dümpeln lassen würde, der Netanyahu zusammen mit seinem neuen Partner, dem einstigen Rivalen Gantz, dann würde er jetzt nicht abgewählt. Es ist so, dass gar nicht mal eine Mehrheit der Israelis jetzt eine ganz schnelle Annektierung fordert. Spannend ist es aber eben, wenn wir gucken, was will Netanyahu denn historisch erreichen. Also der Mann hat jetzt schon 14 Jahre sein Amt inne. So langsam kommt es zum Ende. Er steht ja auch unter Korruptionsanklage. Mhm. Und da könnte Netanyahu schon auf die Idee kommen, Mensch, so eine Annektierung des Westjordanlandes, von Teilen des Westjordanlandes, damit würde ich ein Versprechen wahrmachen und Geschichte schreiben. Und egal, ob man das gut findet oder schlecht findet, was Netanyahu davor hat, Geschichte würde er damit tatsächlich schreiben.
Und die USA gehen damit, also man ist sich einig.
Man ist sich ziemlich einig und das ist schon was Neues, weil wenn wir uns an Regierungen wie unter Obama, aber auch George W. Bush, Republikaner oder Demokraten erinnern, dann war im Grunde genommen immer die Maßgabe, liebe Israelis und Palästinenser, orientiert euch an den Waffenstillstandslinien von 1967 und findet eine Einigung in Verhandlungen. Und natürlich war das Ziel auch eine Zwei-Staaten-Lösung, bei der der palästinensische Staat wirklich die Charakteristika eines Staates hat. Und von diesem völkerrechtlichen Konsens, den auch Deutschland unterstützt, ist die Trump-Regierung jetzt einfach in den letzten 2 Jahren abgewichen. Ganz offiziell dann Anfang des Jahres mit dem selbsternannten und sogenannten Friedensplan. Sprich, und das ist wirklich historisch, es gibt gerade im Weißen Haus Männer und Frauen und vor allem Donald Trump, die sagen, ja, liebe Israelis, ihr dürft annektieren, auch ohne die Zustimmung der Palästinenser oder irgendwelche Verhandlungen.
Es ging bei diesem Treffen auch um den gemeinsamen Kampf gegen die Corona-Pandemie. Inwiefern haben die USA und Israel da eine gemeinsame Haltung?
Ja, das fand ich ganz spannend. Also erstmal ist die Ausgangslage sehr unterschiedlich. Israel ist extrem gut durch diese Krise gekommen. In den USA sind leider viele Leute gestorben und es gibt Kritik am Management von Donald Trump, natürlich. Und dann kommen wir zu China und hier hat Israel natürlich mit China in der Krise eng zusammengearbeitet. Jetzt hat Pompeo sich heute hier in Jerusalem hingestellt und gesagt, China lügt, China vertuscht, China gibt uns nicht die richtigen Zahlen. Und das war auch ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Israel, denn die USA wollen verhindern, dass sich Israel und China immer mehr ökonomisch annähern. Also, die waren sich heute sehr einig bei vielen Dingen, aber bei dem Thema gibt es im Hintergrund vor allem einigen Stress.
Wird sich das denn eigentlich auswirken, also auf die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Israel und China, die ja eben eigentlich sehr eng sind?
Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Ja, Israel ist abhängig von den USA, aber Israel freut sich auch über diese neuen Kontakte in Richtung Asien. Es gibt sehr viele Direktflüge zwischen Israel und China, die es vor Jahren noch nicht gab. Ja, jetzt in der Corona-Zeit wäre es ja auch salopp formuliert eine ziemlich doofe Idee, auf einmal die Wirtschaftsbeziehungen zu China in Frage zu stellen. Denn auch für Israel gilt, die meiste Schutzausrüstung, und das sehe ich auch an den Cargo-Maschinen, die hier jeden Tag landen, die kommt weiterhin aus China.
US-Außenminister Mike Pompeo ist heute nach Israel gereist. Worum es ging, was besprochen wurde mit Benjamin Netanyahu, hat euch unser Korrespondent für Israel, Benjamin Hammer, zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Xavier Naidoo ist ja hauptberuflich schon lange kein Musiker mehr, sondern Fan und Multiplikator von Verschwörungstheorien. Und da sind wir auch direkt schon drin im Thema, nämlich beim Hip-Hop. Also Xavier Naidoo ist kein Rapper, aber er hat eben enge Beziehungen zum Hip-Hop. Und da sind eben auch andere Künstler in den vergangenen Jahren immer mal wieder in den Fokus geraten wegen verschwörungstheoretischer Aussagen. Gestern Abend gab es dann Aufregung um Sido. Da ging es um Aussagen von ihm in einem Podcast. Unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Nick Potthoff hat sich das nochmal genauer angesehen. Was ist denn da passiert, Nick?
Also Sido sagt in dem Video zum Beispiel, dass er glaubt, alle großen Medien seien unterwandert von reichen Typen und über bestimmte Dinge würde deshalb ja auch gar nicht mehr berichtet werden. Rapper-Kollege Ali Boumaier, in dessen Podcast Sido da nämlich aufgetreten ist, der fragt dann auch, ob Sido die Theorien eines Xavier Naidus glaube. Und Sido hat da so ein bisschen unglücklich, ich sag mal, rumschwadroniert. Zum Beispiel, dass man das mit den verschwundenen Kindern ja schon mal gehört hätte. Und zu Xavier sagt er insgesamt, der würde zu tief drinstecken. Insgesamt gab es dann viel Kritik, weil Sidos Haltung letztlich unklar gewesen sei. Und gestern hat Sido sich dann auch danach in mehreren Insta-Stories dazu geäußert. Zu Xavier Naidoo zum Beispiel.
Die Sache mit Xavier, sorry Xavier, mein Lieber, auch wenn die das schreiben, aber ich habe dich nicht in Schutz genommen. Ich finde das einfach alles crazy.
Ja, also klare Distanzierung. Was bleibt, sind Sidos, ich sag mal nett gesagt, medienkritische Aussagen. Da stellt Sido seine Haltung klar.
Ich sage so, wie es ist. Ich glaube niemandem. Ich glaube nur, was ich mit eigenen Augen sehe. Ich glaube nicht der einen Seite, ich glaube nicht der anderen Seite. Ich glaube nur, was ich selber mitkriege.
Heute war es Sido aber nochmal wichtig, das nachträglich zu betonen in einem Statement gegenüber hiphop.de, dass er Ken Jebsen oder Attila Hildmann mit ihren Theorien für sehr gefährlich halte. Und ich glaube persönlich auch nicht, dass Sido in diese Kategorie fällt oder in die eines Xavier Naidoo.
Gut, wenn man nur das glaubt, was man mit den eigenen Augen sieht, wird der Fokus natürlich auch sehr, sehr eng. Aus der Hip-Hop-Szene hat es ja auch viele Reaktionen in den letzten Wochen gegeben auf Sido und auch auf Xavier Naidoo, weil das in den letzten Jahren dort immer wieder vorkommt. Also, dass Rapper sich mit Verschwörungstheorien auseinandersetzen. Warum ist das gerade so ein Thema da?
Also im Hip-Hop war der Kampf gegen systematische Unterdrückung oder Polizeigewalt ja immer schon ein Thema. Ein Motiv war von jeher, sich gegen diese Ungerechtigkeit aufzulehnen. Zum Beispiel gegen die Regierung, gegen die Obrigkeit, gegen den Mainstream. Also so eine definitiv anti-autoritäre Grundhaltung. Und im Rap geht es dazu eben auch um die krassesten Lyrics. Wer hat gute Vergleiche, gute Sprachbilder und Verschwörungstheorien? Die waren auch immer ein beliebtes Muster, um von was richtig Spektakulärem zu erzählen. Also von geheimen Machtzirkeln oder von alternativen Realitäten.
Okay, sag mal ein paar Beispiele.
Also okay, da sieht man vor allem in den 90er Jahren, jetzt mal im amerikanischen Hip-Hop, da haben vor allem Rapper wie Busta Rhymes, Mobb Deep, Nas oder Jay-Z das regelmäßig gemacht. Busta Rhymes hat in schöner Regelmäßigkeit den Weltuntergang vorhergesagt. Die anderen, da lassen sich Zeilen finden, wo es um Illuminaten oder um Freimaurer geht. Und irgendwann hat das auch im Deutschrap angefangen, dass dieses Motiv der Verschwörungstheorien in den Texten immer stärker auftaucht, bis zu den Künstlern heute. Also Capital Bra hat Zeilen, wo er den Anschlag vom 11. September 2001 als Fake bezeichnet. Kollege und Haftbefehl rappen über Chemtrails und die Rothschild-Familie, die angeblich die Finanzen der Welt kontrolliert und so weiter.
Wie ist das jetzt bei Corona im Hip-Hop? Also kursieren da jetzt besonders viele Verschwörungstheorien, kann man das sagen?
Es geht noch. Also es gibt schon ein paar Leute, die darauf einsteigen, so wie man es erwartet hätte. Aber gerade bei diesen krassen Beispielen wie jetzt Xavier Naidoo, da hat man schon gesehen, dass viele sich distanzieren, die früher mit ihm gearbeitet haben. Also da wird es echt schon versucht. Einen anderen Ansatz hat Edgar Wasser gewählt. Der hat vor 2 Tagen den Song Wacht auf veröffentlicht. Eine satirische Antwort auf die Verschwörungstheorien von Xavier und Co.
Wenn dir jemand sagt, dass die Erde eine Scheibe ist, dann frag dich, woher weiß er das? Dieselben Leute, die meinen, dass die Kondensstreifen dich betäuben, halten dir einen Joint hin, bis du davon überzeugt bist. Jeder weiß, 9/11 war ein Inside-Job. Wenn's jeder weiß, war's dann überhaupt ein Inside-Job?
Vielleicht sind das auch die wichtigen Fragen. Also Hip-Hop verteidigt sich da auf verschiedene, auch kreative Wege gegenüber all den Verschwörungen, die so existieren, weil immer mehr sind sich da scheinbar auch ihrer Verantwortung bewusst. Hip-Hop ist eben inzwischen längst Mainstream und nicht mehr diese kleine rebellische Untergrundgruppe. Die Künstler haben große Reichweiten auf ihren Social-Media-Kanälen und viele nutzen das derzeit eher dazu, zu Solidarität und Zusammenhalt aufzurufen.
Hip-Hop und Verschwörungstheorie, das gehört tatsächlich schon etwas länger zusammen. Und warum das so ist, das hat uns Nick Potthoff erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
22.296 Euro. So viel kosten 9 Wochen Kinderbetreuung bei Karin Hartmann. Karin Hartmann ist alleinerziehende Mutter und Architektin. Und zusammengerechnet, was sie in den Zeiten der Schulschließung geleistet hat, das hat sie sich einfach mal geleistet.
Der Ausfall der Schulpflicht durch die Pandemie ist bedauerlich, jedoch nicht von meiner Seite zu vertreten.
Schreibt Karin Hartmann und weiter.
Für den mir dadurch entstandenen Aufwand stelle ich wie folgt in Rechnung. Erstens Aufwandbetreuung. 9 Stunden à 15 Euro macht pro Tag 135 Euro, pro Woche 675, auf 9 Wochen 4050 Euro. Und mit den anderen Posten zusammen, zum Beispiel Aufschlag für Beschulung, 2250 Euro, macht das eben am Ende 22.269 Euro.
Auf Twitter könnt ihr euch bestimmt denken, gibt's viel Lob für dieses Zusammenrechnen, aber eben auch viel Shit. Und wir wollten wissen, wie in Ordnung ist das denn eigentlich? Also einfach mal so eine Rechnung rauszuhauen. Hashtag Corona-Eltern rechnen ab. Stefan Beuting hat sich das Ganze mal angesehen und er glaubt, rund um diesen ganz besonderen Hashtag gibt's eine ganze Menge zu verstehen.
Im Netz wird gerade fröhlich abgerechnet. Und auch Sonja Lehnert vom Blog Mama Notes ist dabei. Wegen der Corona-bedingten Schulschließungen stellt auch sie jetzt Rechnungen an den Staat, beziehungsweise in ihrem Fall ans Bundesland NRW, und zwar monatlich. Erste Erkenntnis, das Thema trifft einen Nerv. Laut Trends24 ist der Hashtag Corona-Elternrechnen-ab aktuell voll drin in den deutschen Top 10 Twitter-Topics. Und zweite Erkenntnis, es gibt viele, viele Fans und sehr viel Shit.
Selten einen größeren Schwachsinn als Hashtag Corona-Elternrechnen abgelesen. Diese verfickte Pandemie hat sich der Staat nicht ausgesucht.
Es ist ja zumindest beruhigend, dass die Twitter-Reflexe auch in Corona-Zeiten noch so gut funktionieren.
Ich weiß nicht, was ich schlimmer finden soll. Team Hashtag Corona-Elternrechnen ab oder Team Ihr seid zu dumm zum Verhüten. Erschreckend. Dazwischen gibt's ja kaum was.
Mal angenommen, Corona zwingt uns als Gesellschaft zu lernen und als Ganzes zu handeln. Dann hilft es doch nichts, wenn wir jetzt in viele kleine Teams zerfallen, die dann alle anfangen, Rechnungen zu stellen. Wenn hinter der Rechnungsstellung mehr steckt als reine Provokation, dann geht's um die Frage, was ist gerecht in diesen Zeiten? Dann lohnt es sich vielleicht, die ganz schrillen Töne mal abzudrehen und die Frage zu stellen, wo uns das hier hinführt.
Dann sitze ich einfach da so ein bisschen buckelig drüber, dann wird das gehen.
Nora Stampfel sitzt in Berlin und nimmt sich etwas Zeit, mit mir genau darüber nachzudenken. Sie leitet das Büro für Zukunftsfragen, ihr Fachgebiet, einschätzen, wie sich heute auf morgen auswirkt. Gerade hat sie einen größeren Artikel geschrieben, wie es so läuft mit der Solidarität im Ausnahmezustand.
Anfangs wurde von Seiten der Politik ganz stark auf Solidarität abgestellt und an die Menschen appelliert, solidarisch zu sein, sich vernünftig zu verhalten.
Masken nähen for free, Klatschen für Krankenschwestern. Möglicherweise erleben wir gerade mit Corona-Eltern rechnen ab den Phasenübergang. Den Flip von Solidaritätsangebot zu Gerechtigkeitsforderungen.
Als die Leute dann anscheinend merkten, dass es da zu Brüchen kommt, war plötzlich die Gerechtigkeit wieder da.
Aber ist es gerecht, wenn ich einfach meine persönliche Lebenssituation der Gemeinschaft in Rechnung stelle?
Mich dann sehr punktuell vergleiche und Gerechtigkeit herstellen will, im Kontrast dazu, dass man auf was Größeres blickt, ne, auf die Gesellschaft insgesamt.
Ich schreibe übrigens keine Rechnung für meine Arbeit zu Hause mit Kindern, Schulaufgaben und Haushalt. Ich glaube, wenn man Kinder bekommt, gehört es zum Lebensrisiko, dass man sich um sie kümmern muss. Hashtag Corona-Eltern rechnen ab.
Gerechtigkeit wird bei uns oft durch Geld hergestellt, überwiegend durch den Lohn unserer Erwerbsarbeit und Steuern. Gerade durch diese Durchökonomisierung gibt es hohe Löhne überall dort, wo die Handelsspanne stimmt und ungerecht niedrige Tarife, zum Beispiel im Pflege- und Betreuungsbereich. Ist das jetzt total bescheuert, Kinderbetreuung und Schule als Kostenfaktor zu sehen und diesen Pay-Gap-Teufel mit dem Rechnungsbelzebub auszutreiben? Oder genial?
Das wäre dann ja tatsächlich wieder unter dem Stichpunkt Ökonomisierung ins Extrem gedacht, ne?
Auf die eigenen Probleme aufmerksam machen, finde ich gut. Die eigenen Probleme absolut zu setzen, schwierig. Es ist für viele Menschen gerade hart. Vielleicht sogar für viele, die nicht so geübt sind in Sachen Rechnungsstellung. Nora Stampfel fällt dazu ein Kästner-Zitat ein. Das Leben ist immer lebensgefährlich.
Was ja dann auch wieder zum Ausdruck bringt, dass jeder irgendwie auf sich zurückgeworfen ist und da erstmal schaut, klarzukommen.
Solche Debatten sind wichtig, nur leider sind sie oft nicht fokussiert und zu laut. Daher hier eine ganz leise Stimme zum Schluss. Ein Tweet, der bei mir ganz persönlich einen Nerv getroffen hat.
Als meine Erziehungsberechtigten mir damals vorgerechnet haben, wie viel ich koste, bin ich wortlos ausgezogen. Lasst eure Kinder nicht spüren, dass sie nur Unkosten sind, sonst sind sie irgendwann weg. Hashtag Corona-Eltern rechnen ab.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.